Lasst uns gemeinsam, wenn ihr eine Bibel dabei habt, den Philipperbrief aufschlagen, zu Philipper 3. Und ja, die Textlesung, die zweite heute, war schon eine sehr gute Einleitung, weil es genau ja um dieses Thema auch gehen wird, oder zumindest in ähnlicher Weise, wie Paulus es schon an die Galater schreibt, die ja versucht haben, durch ihre Werke gut genug vor Gott zu sein. Und ich glaube, in unserem Land heutzutage gibt es eine ähnliche Tendenz, vielleicht auch unter Christen, aber auch unter Nichtchristen. Denn ja, wir leben in einem Land, das ja über Jahrhunderte hinweg vom Christentum geprägt wurde. Und wir sehen natürlich, dass andere Religionen und auch der Atheismus hier auf dem Vormarsch sind. Und dennoch bemerkt man, denke ich, bei vielen Menschen einen christlichen Einfluss. Und viele würden sich wahrscheinlich auch noch als Christen bezeichnen und behaupten, vielleicht auch an Gott zu glauben. Und da ist die Frage aber, reicht das? Gehörst du wirklich zu Gott? Gehörst du wirklich zu Christus? Und kannst somit mit Recht behaupten, ein Christ zu sein? Und ich glaube, viele, die sich Christen nennen, vielen ist es womöglich gar nicht klar, dass es eben nicht reicht, einfach christlich beeinflusst zu sein, christlich zu denken, vielleicht auch zu glauben, dass Gott irgendwo irgendwie existiert. Und wie wir in der Textlesung gesehen haben, kann es auch Christen betreffen, aber wir sehen dort auch vor allem, dass es die Juden betroffen hat, dieses Thema, das auserwählte Volk Gottes. Viele von ihnen meinten, dass sie einfach zu Gott gehören, weil sie Israeliten waren und weil sie auch versuchten, irgendwie Gottes Gebote einzuhalten. Sie dachten auch, darüber hat Paulus auch in Galater 3 geschrieben, sie dachten, wir stammen doch von Abraham ab, also gehören wir automatisch zu Gott. Aber wir sehen es vor allem bei Jesus und auch bei den Aposteln, dass sie diese Denkweise immer wieder widerlegen. So schreibt Paulus zum Beispiel auch im Römerbrief sehr viel über dieses Thema und sagt auch dort in Römer 9, nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Und das bedeutet, dass man nicht nur, weil man einfach rein natürlich von Abraham abstammt, auch ein Kind Gottes ist und wirklich zu Gott gehört. Und wie gesagt, wird es im heutigen Text auch um dieses Thema gehen. Und so möchte ich mit euch die ersten 6 Verse aus dem Philipper Kapitel 3 lesen, wo Paulus dann schreibt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben ist mir nicht lästig, für euch aber ist es sicher. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl ich auch auf Fleisch vertrauen habe, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. Beschnitten am 8. Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. Was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung. Was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Amen.
Amen.
Ja, Paulus redet hier unter anderem über die Beschneidung, die ja für die Israeliten ein Zeichen war, dass sie zum Volk Gottes gehörten. Aber er stellt gleichzeitig auch klar, dass diese Beschneidung am Körper allein nicht ausreichend ist, um wirklich zu Gott zu gehören. Und dann erklärt er, wer wirklich zu Gott gehört und woran das auch sichtbar wird. Und so habe ich meine Predigt mit einer Frage überschrieben, gehörst du wirklich zum wahren Volk Gottes? Und jeder von uns soll sich daran prüfen, an dieser Frage. Und wenn du dann merkst, auch durch die Predigt, dass du dazu gehörst, dann kannst du dich darüber freuen und dann darfst du Gott dafür preisen, dass er dich hinzugefügt hat zu seinem Volk. Aber wenn du vielleicht merkst, ich gehöre nicht dazu, dann sollte das dich nicht kalt lassen, sondern du solltest die Möglichkeit durch Jesus Christus heute noch ergreifen, um auch heute noch zu diesem Volk Gottes, zu Gott hinzugefügt zu werden. Und Paulus zeigt in diesem Text auf, dass sich die Zugehörigkeit zu Gott in der Beziehung zu Gott und in der Selbsteinschätzung des Menschen äußert. Um diese zwei Punkte soll es gehen. Die richtige Beziehung zu Gott und die richtige Selbsteinschätzung. So möchte ich mit diesem ersten Punkt beginnen. Wir müssen in der richtigen Beziehung zu dem dreieinigen Gott stehen, um sicher sein zu können, dass wir wirklich zu ihm gehören. Und da kommt es unter anderem darauf an, wie wir zu Christus stehen, dem Sohn Gottes. Und da möchte ich zuerst die Aufforderung von Paulus anschauen mit euch, die er im ersten Vers dieses Abschnitts sagt. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Es wird hier in den Kommentaren viel darüber diskutiert, wie diese Aussage hier in den Kontext passt. Einige gehen davon aus, dass Paulus hier schon anfangen wollte, eigentlich seinen Brief abzuschließen und dann jetzt ihm spontan noch das Thema, was er jetzt hier im Kapitel 3 ausführt, dass er das spontan noch dazwischen geschoben hat. Und das leiten sie eben aus dieser Formulierung ab, im Übrigen, weil Paulus diese Formulierung einfach in anderen Briefen auch verwendet, um seinen Abschluss einzuleiten. Aber wenn wir dieses Wort untersuchen, dann ist es definitiv nicht die einzige Bedeutung, weswegen auch vielleicht bei euch in den Übersetzungen auch was ganz anderes steht. Bei mir steht im Übrigen, aber andere übersetzen es auch mit weiter oder des Weiteren oder die NEU sagt noch eins. Also so, als ob Paulus hier jetzt einfach noch was anfügen will. Nicht spontan, sondern schon bewusst. Also ich denke, er hängt hier jetzt einfach dieses weitere Thema noch dran. Und diese Aufforderung, sich zu freuen, bezieht sich jetzt nicht nur auf diesen nächsten Text, sondern ja, man kann es schon sagen, dass er das auf den ganzen Inhalt des Briefes bezieht. Denn wir haben ja schon in früheren Predigten von mir gesehen, oder auch wenn ihr den Brief selber lest, Paulus schreibt sehr viel über die Freude. Also das ist jetzt hier kein neuer Aufruf, sich zu freuen. Er schrieb diesen Brief unter anderem auch, um eben die Philipper zur Freude anzuspornen, weil sie gewisse Sorgen hatten, weil es auch Probleme in der Gemeinde gab. Und er hat auch durch sein eigenes Vorbild ihnen gezeigt, dass man Freude haben kann, auch wenn die äußerlichen Umstände schwierig sind, wie sie bei Paulus ja waren, weil er im Gefängnis war. Und mit dieser Aufforderung in Kapitel 3, Vers 1 weist er jetzt darauf hin, worin die Wurzel dieser echten und unerschütterlichen Freude liegt, weil er sagt, freut euch im Herrn. Also diese Wurzel dieser Freude liegt in Jesus Christus. Freude, die irgendwie nur darauf basiert, dass alles glatt läuft, ist oberflächlich und wird bei uns auch sehr schnell verfliegen, weil dieses Leben einfach viele Mühen und Sorgen auch für uns bereithält. Wenn aber Christus selbst als Person das Objekt unserer Freude ist, dann werden wir immer Grund haben, uns zu freuen. Denn Christus und seine Herrlichkeit und sein Werk werden niemals vergehen. Wir müssen auch verstehen, wer Christus hat, der hat alles, was er braucht. Denn wenn Christus dein persönlicher Retter ist, dann bist du versöhnt mit Gott. Dann kann kommen, was will. Du bist sicher in Christus. Dann werden Gottes Gericht und seine Strafe dich auch nicht mehr treffen. Und wenn Christus dein Herr ist und du zu ihm gehörst, dann darfst du dir auch sicher sein, dass er auch in den finstersten Tälern, ja, in den dunkelsten Tälern dieses Lebens auch bei dir sein wird und dich durchtragen wird. Und wenn er dich erlöst hat, dann darfst du dir auch sicher sein, dass er darauf wartet, dich zu sich zu holen, wo er ist, in den Himmel. Und wenn wir allein diese Dinge mal betrachten, was brauchen wir mehr, wenn wir Christus haben? Du wirst Christus niemals verlieren, selbst wenn die ganze Welt hier zusammenbricht. Und wenn du ihn hast, dann muss dir diese Welt eigentlich auch nicht mehr so wichtig sein, weil du in Christus ja schon den größten Schatz hast. Man kann da noch vieles mehr darüber sagen, aber ich glaube, jeder von uns, der Christus wirklich kennt, der weiß, was er in ihm hat und er kann sich immer freuen. Das bedeutet nicht, dass wir uns immer freuen, vielleicht ist die Freude bei manchen von euch getrübt, heute auch. Aber wenn es so ist, dann nimm dir einfach die Zeit, wirklich darüber nachzudenken, was du in Christus hast und wer er ist. Nimm dir diese Zeit, deinen Blick auf Christus zu richten, um wieder zur Freude zu kommen. Nur müssen wir uns auch dessen bewusst sein, wenn Christus für uns nicht genug ist, dann werden wir viele unnötige Zeiten der Unzufriedenheit und Betrübnis haben, weil wir uns dann immer noch nach Dingen sehnen, die uns keine wahre Zufriedenheit und Freude geben können. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, aber auch im Raum, der Jesus gegenüber, ja, vielleicht auch gleichgültig ist, der nicht sagen kann, ja, ich freue mich in Christus, weil ich in ihm alles habe, was ich brauche. Ist es so bei dir? Dann denke ich, ist es auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass du nicht zu Gott gehörst, selbst wenn du dich als Christen bezeichnen würdest. Wenn Christus nämlich nicht dein persönlicher Retter ist, dann gehörst du nicht zum Volk Gottes. Und dann erwartet dich Christus nicht, um sich zu sich zu holen, sondern erwartet er dich, wird er dich vor dem Richterstuhl erwarten, wo er dich mit ewiger Strafe bestrafen wird. Und deshalb ist es nicht egal, wie du zu Jesus Christus stehst. Und wir sagen das immer wieder hier, und es klingt manchmal hart, und wir wollen damit aber auch keinen beleidigen, wenn wir solche harten Worte sagen. Nein, vielmehr will ich dir sagen, wenn es so bei dir ist, bleibe nicht in deiner Gleichgültigkeit gegenüber Jesus. Denn er kann dich mit Gott versöhnen, und er kann dein persönlicher Retter werden, wenn du deine Sünde anerkennst und dich davon abwendest und glaubst, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und wenn das so passiert, dann wirst auch du zu Gott gehören und kannst dich im Herrn freuen. So sehen wir schon an diesem Punkt, diese Aufforderung, sich im Herrn zu freuen, die gilt eigentlich nur an diejenigen, die wirklich in einem bereinigten Verhältnis mit Christus stehen. Und wenn wir uns dann in ihm freuen können, dann gehören wir zu Gott und nur dann können wir auch wirklich behaupten, zu ihm zu gehören. Wenn wir jetzt weitergehen, Paulus schreibt nach dieser Aufforderung in Vers 1 weiter. Und da sagt er, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, für euch aber ist es sicher. Also er will sagen, es macht mir nichts aus, euch öfter und immer wieder das Gleiche zu schreiben. Will Paulus damit jetzt sagen, dass es ihm nichts ausmacht, so viel über die Freude zu schreiben und die Philipper immer wieder daran zu erinnern? Ich habe es gesehen, es gibt sehr unterschiedliche Erklärungen dazu, was Paulus hier eigentlich sagen will. Ich denke, er geht nicht nur unbedingt, es geht ihm hier nicht nur unbedingt um das Thema der Freude, sondern vor allem auch um das Thema, was er jetzt gleich in den nächsten Versen ausführt, weil das eben ein Thema ist, worüber er auch an anderen Stellen viel redet, und das ist das Thema der Beschneidung. Und wir haben schon im Galater 3 vorhin gesehen, wie viel Paulus dazu schreibt. Wir sehen auch im Römerbrief, wie viel Paulus zu dieser Werksgerechtigkeit schreibt, worunter auch die Beschneidung fällt. Und so können wir auch davon ausgehen, dass Paulus wirklich mit allen Christen, so auch mit den Philippern, viel über diese Themen geredet hatte und sie viel darüber unterwiesen hatte. Und so will er hier eventuell auch sagen, was ich euch jetzt schreibe, ist für euch nichts Neues, aber das ist mir nicht lästig, das macht mir keine Probleme, euch immer wieder das Gleiche zu sagen. Denn seine Motivation dabei war, den Christen durch diese Wiederholung auch Sicherheit und Gewissheit zu geben. Und die Schlachterbibel übersetzt hier das Ende von Vers 1 auch ein bisschen anders. Da heißt es euch aber, also mir ist es nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Je öfter wir etwas hören, desto mehr wird es sich einprägen, desto tiefer wird auch unsere Überzeugung davon werden. Und das sehen wir, denke ich, tagtäglich, wenn wir uns mit den Medien beschäftigen. Wenn dort dir jeden Tag die gleichen Dinge gesagt werden, dann bist du irgendwann überzeugt davon. Selbst wenn es vielleicht falsche Dinge sind, die gar nicht stimmen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns so oft es geht mit Gottes Wort beschäftigen. Dass wir uns mit seinem Wort füllen. Denn seine vollkommene Wahrheit, die nur in der Bibel zu finden ist, sie muss sich in unser Herz tief einprägen. Und deswegen darf es uns auch nicht lästig sein, immer wieder das Gleiche zu hören, immer wieder auch das Gleiche zu lesen, weil wir dadurch einfach nur sicher und fest werden in diesen Wahrheiten. Und weil es eben viele falsche Lehren gab, die die Christen verwirrten, musste Paulus diese Überzeugungen von der Wahrheit in ihnen stärken. Und einer dieser falschen Lehren begegnet Paulus jetzt eben auch im folgenden Abschnitt, wenn er sagt in Vers 2, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Manche übersetzen dieses Wort seht auf, auch mit nehmt euch in Acht, also passt auf diese Leute. Also hier lauerte eine Gefahr, auf die sie aufpassen sollten. Und diese Gefahr bestand unter anderem darin, dass die Christen auch in Philippi von Jesus abgelenkt würden und somit ihre Freude auch in Christus getrübt würde. Diese Freude, zu der Paulus sie eigentlich anspornen wollte. Und Paulus redet mit diesem Vers hier gegen Juden, die eben den Christen sagten, hört mal zu, Christus ist nicht genug. Denn ihr müsst noch beschnitten werden, sonst seid ihr nicht gerettet und gehört nicht zu Gottes Volk. Aber diese Aussage, diese Lehre von den Juden war ja das genaue Gegenteil von dem Evangelium Jesu Christi, das Paulus verkündigte und dessen eine der zentralen Aussagen auch war, nur durch Christus kann man gerettet werden und er allein reicht für die Rettung. Wir selbst können da gar nichts hinzufügen. Das haben wir vorhin in Galater 3 auch sehr ausführlich eigentlich schon gelesen. Und genau deswegen kämpfte Paulus eben mit aller Vehemenz gegen diese Lehre der Juden oder gegen diese Juden selbst, auch die eben ihre falschen Lehren den Christen auch aufzwängen wollten. Und wenn wir hier diese Begriffe anschauen, die Paulus verwendet, um diese Juden zu beschreiben, dann sehen wir auch schon ein bisschen, was Paulus von ihnen hielt. Denn er nennt sie zum Beispiel Hunde. Und ja gut, ich meine, ich weiß nicht, wie heute dieser Ausdruck verwendet wird, aber ja, wenn man jemand Hund nennt, würde das bei uns auch eher negativ sein. Und so war es früher auch. Das war ein abwertender Ausdruck. Und wir wissen, dass die Juden selbst die Heiden als Hunde bezeichneten, weil sie die Heiden verachteten und sie als Unreine ansahen, die eben nicht zum Volk Gottes gehörten. Und vielleicht will Paulus dann mit diesem Ausdruck auch einfach den Spieß umdrehen und sagen, hey, ihr seid hier die Hunde, also über die Juden. Denn ihr gehört nicht wirklich zum Volk Gottes, obwohl ihr beschnittene Juden seid und ihr gehört nicht dazu, weil ihr Christus ablehnt. Vielleicht will er aber auch hier einfach auf den unreinen und bösen Charakter dieser Menschen aufmerksam machen. Denn wie die Hunde versuchten sie den Christen nachzulaufen und sie, ja vielleicht bildlich gesprochen, auch zu fressen durch ihre Lehre. Und wir wissen aus den Berichten des Neuen Testaments, dass die Juden mit die größten Verfolger der Christen damals waren. Und so nennt er sie weiter auch böse Arbeiter. Also er redet hier über immer mit diesen drei Ausdrücken auch über die gleiche Gruppe. Er nennt sie böse Arbeiter. Und es gibt einen ähnlichen Abschnitt in 2. Korinther 11. Und dort bezeichnet Paulus solche Menschen auch als betrügerische Arbeiter und auch als falsche Apostel. Also nach außen hin schienen sie ja wirklich zu arbeiten. Sie schienen auch wirklich für Gott zu arbeiten. Aber ihre Absichten waren böse und betrügerisch. Denn sie verbreiteten eben ihre falschen Lehren, indem sie propagierten, dass Christus allein nicht zur Rettung genügt und dass man die Beschneidung braucht, um zu Gott zu gehören. Ich bin mir sicher, dass sie sich dabei auch eben auf das Alte Testament und das Gesetz beriefen, wobei sie damit dann einfach die Worte Gottes aus dem Alten Testament auch verdrehten zu ihrem eigenen Nutzen und um eben die Christen auch zu betrügen. Und wenn wir, ich möchte kurz mit euch auch auf die Beschneidung eingehen, denn zum ersten Mal kommt die Beschneidung unter Abraham vor. Abraham wurde die Beschneidung als Bundeszeichen von Gott gegeben. Gott schloss mit Abraham einen Bund und forderte dann Abraham und auch seine Nachkommen auf, diesen Bund zu halten, unter anderem eben, indem sie sich beschneiden ließen. Und dabei sagt Gott dann auch in 1. Mose 17, Vers 14, und der unbeschnittene Männliche, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten wird, Diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er gebrochen. Also es wird hier schon deutlich, ja, wie Jesus darüber, wie Gott darüber denkt. Unbeschnittene gehörten nicht zum Volk Gottes, das Gott eben aus Abraham machen wollte. Und wir sehen ja, dass dann nach Abraham kommt Isaak, dann Jakob. Es wurde immer zu einem größeren Volk. Und letztendlich sehen wir, wie Mose oder wie Gott durch Mose diesem Volk ein Gesetz gab. Und auch dort bestätigt Gott nochmal die Beschneidung selbst und erklärt dort in diesem Gesetz auch jeden für unrein, der unbeschnitten war. Und so war, wenn wir diese Stellen betrachten, diese Beschneidung schon in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal des Volkes Israel. Und sogar bis ins Neue Testament hinein wird dieses Volk die Beschneidung genannt. Also wenn dort steht in der Apostelgeschichte oder auch sonst, heißt es immer wieder die Beschneidung und damit ist eben dieses Volk Israel gemeint. Nicht nur, wie wir noch sehen werden, aber erstmal schon. Hier hatten die Juden also einen Beweis. Du musst beschnitten sein, um zum Volk Gottes zu gehören. Und deswegen konnten sie es ja auch nicht akzeptieren, wenn jetzt die unbeschnittenen Christen sagen, wir gehören auch zu Gott. Und dieses Problem gab es sogar in der christlichen Gemeinde ganz am Anfang, denn dort waren auch Christen, die früher Juden waren. Und diese früheren Juden sagten jetzt zu den heidnischen Christen, wenn ihr nicht beschnitten werdet nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Also selbst in der Gemeinde war diese Lehre vertreten. Das lesen wir in Apostelgeschichte 15, wo die Apostel das dann auch alles klarstellen im Nachgang. Und ja, schon in Apostelgeschichte 15 sehen wir, wie Paulus hier Klarheit schafft. Und natürlich auch in vielen anderen Stellen zeigt Paulus auf, dass die Beschneidung niemanden retten kann und dass das auch nie im Sinne Gottes gewesen ist. Dazu haben wir auch schon in Galater 3 vorhin einiges gelesen. Ich will hier auch noch Römer 2 zitieren. In Römer 2, Vers 25 heißt es, denn die Beschneidung ist zwar von Nutzen, wenn du das Gesetz tust. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Hier redet er eben auch zu den Juden, die so viel von ihrer Beschneidung hielten. Also Paulus macht dir deutlich, nur beschnitten zu sein hat niemals gereicht. Wenn du beschnitten warst, musstest du auch das ganze Gesetz einhalten. So hat's Gott erwartet. Aber natürlich zeigt Paulus auch auf, dann zum Beispiel in Römer 3, dass kein Mensch jemals dieses ganze Gesetz Gottes gehalten hat. Jeder Mensch und damit auch jeder beschnittene Jude hat gesündigt und damit das Gesetz übertreten. Und somit sind auch diese Juden, obwohl sie beschnitten waren, aus Gottes Perspektive wie Unbeschnittene und gehören damit auch nicht automatisch zu Gottes Volk. Und es ist sicherlich mit ein Grund, warum Paulus jetzt hier in Philipper 3, Vers 2 diese Gruppe auch als die Zerschneidung bezeichnet. Also, das ist ein Wortspiel auch mit dem Wort Beschneidung, aber er sagt hier Zerschneidung, ganz bewusst. Und manche sagen hier, dass sie hier sagen oder legen es aus, dass sie hier einfach auch von Verstümmelung redet. Ja, die Juden wurden zwar in der Vorhaut beschnitten, das nützte ihnen nichts, weil sie auch Sünder waren, weshalb diese nutzlose körperliche Beschneidung letztendlich einfach nur eine Verstümmelung war. So muss man verstehen, dass sie, ja, Gott hat die Beschneidung zwar geboten, aber es war letztendlich eigentlich auch damals schon in der Zeit Abrahams einfach nur ein äußeres Zeichen für eine tiefere Realität. Und das schreibt Paulus auch in Römer 4, im Römerbrief, Römer 4, Vers 11, wo er über Abraham sagt, er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in den unbeschnittenen Zustand war. Also Gott bestätigte hier, dass Abraham durch seinen Glauben an Gott gerecht war und nicht durch das, was er selber tat. Also diese Gerechtigkeit vor Gott kommt durch den Glauben und durch nichts, was man selbst tun kann. Also auch nicht durch die Beschneidung. Und dadurch, dass die Juden jetzt auch andere zur Beschneidung zwangen, sorgten sie also nur für körperliche Verstümmelung ohne irgendeinen geistlichen Nutzen. Und deshalb sagt Paulus auch in Römer 2 weiter, wenn wir den Abschnitt dort weiterlesen, in den Versen 28 und 29, dort sagt er ganz klar, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Und so warnt Paulus hier die Philipper gerade vor dieser Verstümmelung und macht ihnen klar, dass die Juden ihnen eigentlich was aufzwängen wollten, was sie aber gar nicht brauchten, um zu Gott zu gehören. Ihnen fehlte nichts, denn durch Christus gehörten sie, die Philipper, doch schon lange zu Gott. Und deswegen schreibt Paulus jetzt in Vers 3 weiter, denn wir sind die Beschneidung. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Ausdruck galt eigentlich für die Juden. Jetzt sagt Paulus, wir sind die Beschneidung. Er bezieht die Philipper auch mit ein, also die Heiden. Und er redet jetzt hier nicht davon, dass die Philipper jetzt auch offiziell Juden sind, sondern er macht deutlich, dass sie im Gegensatz zu den Juden die wahre Beschneidung haben, die eben nicht am Körper, sondern im Herzen geschieht, wie es Paulus in Römer 2 gesagt hat. Sie, die Philipper hier, gehörten also wirklich zum Volk Gottes, im Gegensatz zu den Juden, die sich einfach auf ihre körperliche Beschneidung verließen. Und diesen Punkt führt Paulus jetzt weiter aus. Was zeichnet diejenigen aus, die wirklich diese echte Beschneidung haben? Darüber redet er jetzt. Und wenn wir nochmal auf das Wort Zerschneidung kommen, es war ja nur was Äußerliches. Diese Zerschneidung, von der Paulus in Vers 2 redet, setzte eben auf eine äußerliche, auf eine rein äußerliche Religion. Aber die wahre Beschneidung wird eben am Herzen durchgeführt. Nichts, was man selbst tun kann, sie wird vom Heiligen Geist, von Gott selbst durchgeführt. Und sehr interessant, diese Tatsache macht Gott schon seinem Volk Israel im Alten Testament klar, dass das so geschehen muss. Gerade in 5. Mose lesen wir, wie Gott seinem Volk sagt, wenn ihr gehorsam seid, empfangt ihr Segen, wenn ihr ungehorsam seid, empfangt ihr Fluch. Und genau da prophezeit er ihnen auch, ihr werdet Fluch empfangen, weil ich weiß, dass ihr gegen mich sündigen werdet. Aber dann sagt er auch, dass er sich letztendlich wieder zu ihnen wenden wird. Und dann kommt diese große Verheißung in 5. Mose 30, Vers 6, wo Gott sagt, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, damit du am Leben bleibst. Schon hier erkennen wir, die Juden brauchten genauso wie jeder andere Mensch diese Beschneidung des Herzens, um überhaupt das tun zu können, was Gott möchte. Und ohne das Eingreifen Gottes kann dies nicht geschehen. Weil eben jeder Mensch in der Sündhaftigkeit seines Herzens gefangen ist. Weshalb ja auch jeder Mensch sündigt. Und deshalb muss der Geist Gottes genau diese Sündhaftigkeit unseres Herzens abschneiden. Das ist die notwendige Beschneidung, die jeder braucht. Und an anderen Stellen heißt es auch, dass der Geist Gottes uns ein neues Herz geben muss. Und das ist genau die Wiedergeburt, über die wir auch immer wieder reden. Die Wiedergeburt, die letztendlich jeder empfängt, der wirklich zu Gott gehört. Und genau deswegen sagt Paulus eben in Vers 3 weiter, denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen. Was zeichnet also die aus, die die wahre Beschneidung haben und wirklich zu Gott gehören? Sie dienen durch den Geist Gottes. Und dieses Wort dienen ist ein ganz bestimmtes Wort, das eben den Dienst für Gott, ganz speziell diesen Dienst für Gott beschreibt. Also manche übersetzen deswegen auch, die wir durch den Geist Gottes Gottesdienst ausüben oder Gott anbeten. Und da können wir auch zu Jesus zurückgehen, der ja in Johannes 4 zu dieser Frau, die er am Brunnen trifft, sagt, dass Gott will, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und auch in Römer 8 lesen wir dann, dass ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, der also noch im Fleisch ist, so bezeichnet es Paulus, so ein Mensch kann Gott nicht gefallen, eben wegen seiner Sündhaftigkeit. Und das, genau das traf eben auch auf das Volk Israel zu. Sie meinten, dass diese körperliche Beschneidung und das stumpfe Einhalten von Ritualen, zum Beispiel von ihren Opfern, dass all das reicht, um mit Gott im Reinen zu sein. Und so setzen sie eben auf so eine äußerliche oder äußere Religion, um vor Gott angenehm zu werden. Aber wir lesen auch schon im Alten Testament, in Jesaja 1 zum Beispiel, dass Gott diese äußere Religion, ihre Opfer, ihre Gebete als wertlos erachtete und müde davon war, denn eure Hände sind voll Blut, sagt in Jesaja 1, Vers 15 und in Vers 16 fügt Gott hinzu, wascht euch, reinigt euch, schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Also einfach nur religiöse Dinge zu tun, sonst aber überhaupt nicht nach dem Willen Gottes zu leben, bringt vor Gott nichts. Und damit ist eben auch eine körperliche Beschneidung nutzlos, wie wir gesehen haben. Und Jesus spricht ja auch ganz direkt zu den Pharisäern über ihre Heuchelei in all diesem und zitiert da auch den Propheten Jesaja, wenn er sagt in Matthäus 15, Vers 8 und 9, dieses Volk, er redet über die Israeliten, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Also vergeblich verehren sie mich, weil sie eben nicht das tun, was ich will. Und so reicht es auch heute, in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Welt, auch heute reicht es nicht, mal den Gottesdienst zu besuchen, vielleicht mal vor dem Essen ein Gebet runterzuleiern oder vielleicht auch mal in einer Notsituation ein Gebet zu sprechen. Es reicht auch nicht, Gott hier und da mal was zu opfern, indem man vielleicht was spendet. Nein, Paulus sagt, dass man nur durch das Wirken des Heiligen Geistes Gott so dienen kann, wie es ihm gefällt. Auch hier sehen wir also, dass wir in einer richtigen Beziehung zu Gott stehen müssen, nämlich er muss in uns leben durch seinen Heiligen Geist. Dann wird nämlich der Heilige Geist, dann wird Gott selbst uns dazu antreiben, seinen Willen zu tun. Der Heilige Geist wird in uns eine echte Liebe zu Gott wirken, die uns letztendlich dazu veranlasst, alles zu tun, was Gott will, selbst wenn es bedeutet, Nachteile in Kauf zu nehmen. Der Geist wirkt dann auch in uns, dass wir unsere Sünden erkennen, dass wir sie auch wirklich bereuen und immer wieder neu zu Gott umkehren, ihn um Vergebung bitten und auch dann verändert werden, sodass die Sünde in uns abnimmt. So sehen wir es bei den Juden, sie dachten, es reicht zu opfern und beschnitten zu sein, aber was Gott wirklich wollte, war ihnen egal. Und damit war eben offensichtlich, dass sie nicht im Geist dienten und damit auch nicht zu Gott gehörten. Und auch wenn es dir egal ist, was Gott will, kannst du noch so sehr durch deine Gottesdienstbesuche oder durch deine Gebete oder auch gewisse gute Taten versuchen, dein Gewissen zu beruhigen. Das wird nicht reichen. Du dienst dann nicht im Geist, sondern versuchst aus deiner eigenen Kraft gut genug zu sein. Und auch die weiteren Aussagen von Paulus hier vertiefen das Ganze. Es heißt in Vers 3 weiter, dass wir uns Christi Jesu rühmen. Also für diejenigen, die wirklich zu Gott gehören, zu seinem Volk, ist Christus selbst das Zentrum ihres Lebens und ihrer Erlösung. Und im Gegensatz dazu setzen eben die Juden, gegen die sich Paulus wehrt, ihre Hoffnung allein auf sich selbst. Sie meinten eben, dass ihr eigenes Zutun, auch die Beschneidung, wichtig sei für ihre Rettung. Und so lenkten sie den Blick von Christus ab und gefährdeten die Christen, sich nicht mehr in Christus zu freuen. Aber im Gegensatz dazu sagt eben Paulus, dass die, die wirklich zu Gottes Volk gehören, sich allein auf Christus stützen und bezüglich ihrer Rettung, ihrer Hoffnung allein auf Christus zu setzen, auf Christus setzen. Und genau das bedeutet es, sich in Jesus Christus zu rühmen, wie Paulus es hier sagt. Wirklich zu sagen und anzuerkennen, nichts, was ich tue, ist irgendwie nützlich. Jesus hat alles getan für meine Rettung. Und alles, was ich jetzt lebe für Gott, das lebe ich in der Kraft seines Geistes und nicht mehr aus mir selbst heraus. Und auch diese Tatsachen werden an vielen Stellen betont. Paulus schreibt gerade auch in Epheser 2, dass wir eben allein aufgrund der Gnade Gottes errettet werden können. Durch den Glauben an Christus und eben nicht aus unseren eigenen Werken. Nicht aus Werken, sagt er, damit niemand sich rühme. In Epheser 2, Vers 9. Also nicht durch die Dinge, die wir selbst tun, werden wir erlöst. Wir sollen uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern nur auf Christus. Und jeder Mensch muss verstehen, nichts, was ich tun und bringen kann, macht mich gut genug vor Gott. Aber jeder, der genau das anerkennt und im Glauben auch annimmt, dass Christus alles vollbracht hat und der dann auch sein Vertrauen allein auf diesen Christus, allein auf Christus setzt, der wird erlöst. Ich glaube, jeder von uns, der diesen Weg schon gegangen ist, kann ja rückblickend auch nur sagen, Christus allein, nichts aus mir selbst heraus. Wer aber eben im Gegensatz dazu, wie die Juden meint, Christus allein reicht nicht, man muss auch noch beschnitten werden, der rühmt sich dann auch nicht mehr in Christus, sondern meint, selber noch etwas beitragen zu können. So will ich diesen doch etwas längeren ersten Punkt zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass es sich eben an dieser richtigen Beziehung zu Gott zeigt, ob du wirklich zu Gott gehörst. Wer sich wirklich tief und echt in Christus freuen kann, der hat Jesus wirklich erkannt. Und wer auch nicht versucht, aus eigener Kraft Gott zu gefallen durch oberflächliche religiöse Taten, sondern wer den Heiligen Geist empfangen hat und angetrieben vom Geist das tut, was Gott will, der ist jemand, der am Herzen beschnitten ist. Und wer sich nicht auf sich selbst verlässt, sondern Jesus rühmt und damit anerkennt, Jesus hat alles vollbracht, um mich zu erlösen, der ist wirklich durch diesen Glauben und durch dieses Vertrauen auf Christus erlöst. Auf wen also diese Punkte zutreffen, der gehört zur Beschneidung, wie Paulus es sagt, der gehört zu diesem wahren Volk Gottes. In all diesen Punkten oder in einigen Punkten ist es ja schon angeklungen, dass eben diese richtige Selbsteinschätzung auch notwendig dafür ist. Paulus sagt ja, dass die wahren Gläubigen sich in Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das ist der Abschluss von Vers 3. Nicht auf Fleisch vertrauen. Und diesen Punkt will ich noch vertiefen. Also wir brauchen diese richtige Selbsteinschätzung. Wenn Paulus hier sagt, sie vertrauen nicht auf Fleisch oder vielmehr, wenn er sagt, auf Fleisch vertrauen, dann bedeutet das eben, auf das zu setzen, was man selbst tun kann. Zum Beispiel auf die Beschneidung, wie die Juden es taten. Also auf Fleisch vertrauen allgemein bedeutet, sich auf Menschen zu verlassen, entweder auf sich selbst oder auf andere. Aber Paulus sagt, du gehörst nur wirklich zu Gott, wenn du verstanden hast, dass du eben selbst nicht tun kannst, um erlöst zu werden. Und so will ich mit euch noch die Verse 4 bis 6 anschauen, wo Paulus eben noch detaillierter beschreibt, wie es aussieht, wenn man auf Fleisch vertraut. Wir wissen, wahre Kinder Gottes sollten das nicht tun, aber Paulus selbst sagt, dass er sogar selbst genug Grund hätte, auf sein Fleisch zu vertrauen, wenn es eben wirklich darauf ankäme. Also er stand den besten Juden, die doch so viel vorzuweisen hatten, in nichts nach. Und deswegen sagt er auch in Vers 4, dass er sogar noch mehr als alle anderen Grund dazu hätte, auf sich selbst zu vertrauen. Und dann listet er jetzt eben in den Versen 5 und 6 diese Dinge, auf die er sein Vertrauen setzen könnte. Die möchte ich kurz mit euch nacheinander durchgehen. Zuerst sagt er, beschnitten am achten Tag. Das sagt er über sich selbst. Also Paulus selbst war ein Jude. Er hatte auch diese körperliche Beschneidung empfangen. Und zwar am achten Tag nachdem er geboren war, so wie es Gott geboten hatte. Es gab schon auch Erwachsene, die beschnitten wurden, die zum Beispiel zum Judentum konvertierten. Aber Paulus war nicht so einer. Er gehörte wirklich von Geburt an zum Volk Gottes. Und er sagt, dass er vom Geschlecht Israel ist. Also er stammt auch wirklich aus dieser Linie Jakobs. Es ist interessant, also Abraham, als er die Beschneidung empfängt von Gott, als Zeichen, er beschneidet Ismael und Isaak. Aber wir wissen, dass nur Isaak der Verheißene war, durch den nachher dieses erwählte Volk Gottes entstehen sollte. Und von Isaak kam Jakob, der ja später auch Israel genannt wurde und der eben diesem erwählten Volk Gottes den Namen gab. Und so sehen wir, wenn Paulus sagt vom Geschlecht Israel, sagt er, auch ich gehöre zu dieser echten Abstammungslinie dazu. Und dann sagt er weiter vom Stamm Benjamin. Paulus konnte also über viele Generationen hinweg seine Abstammung nachfolgen bis zum Stammesvater Benjamin. Er konnte das nachweisen. Und warum gerade, also ja, er war ein Benjaminiter. Was war mit diesem Stamm? Das war der einzige Stamm im Volk Israel, der zu Juda hielt, als sich das Königreich Israel teilte. Also so war dieser Stamm auch in gewisser Weise sehr angesehen unter den Juden. Und Paulus weist eben nach, ich komme wirklich aus diesem besonderen Stamm der Israeliten. Und dann sagt er auch noch, Hebräer von Hebräern. Viele Ausleger sehen hier eine Abgrenzung zu den Hellenisten. Vielleicht ist euch dieser Begriff schon mal begegnet in der Bibel. Die Hellenisten waren eben griechisch sprechende Juden. Also es waren Juden, die eben auch vom Heidentum schon beeinflusst waren. Und Paulus sagt, dazu gehöre ich nicht. Ich bin ein Hebräer von Hebräern. Also alle seine Vorfahren hatten sich reingehalten von allen heidnischen Einflüssen. Also manche sagen auch, Paulus will hier sagen, in mir fließt wirklich reines jüdisches Blut. Und so zeigt Paulus bis zu diesem Punkt die Vorzüge seiner Abstammung auf. Also er hatte mit die reinste Abstammung, die man wohl haben konnte. Wenn also nicht Paulus zum Volk Gottes gehören sollte, wer denn dann? Auch darauf könnte er sich schon berufen. Hier, ich gehöre zum Volk Gottes. Aber er geht noch weiter, denn nicht nur seine Abstammung bewies seine Zugehörigkeit zum Volk Israel, sondern auch sein praktisches Leben. Das sagt er dann weiter, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Die Pharisäer waren die strengste Sekte, die am penibelsten versuchten, das Gesetz Moses einzuhalten. Sie haben sogar noch mehr Gebote aufgestellt, damit sie eben diese Gesetze Gottes nicht übertreten. Also genau so einer war Paulus, der wirklich mit aller Gewalt oder mit aller Kraft versuchte, das Gesetz zu befolgen. Und dann sagt er auch in Vers 6 dann weiter, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung. Paulus folgte Gott so entschieden nach, dass er mit aller Kraft gegen alles kämpfte, was eben gegen seinen Gott ging. Und er war überzeugt davon, er war ja selber früher auch überzeugt davon, dass man eben ohne Judentum und die Gesetze nicht zu Gott kommen kann. Und wenn die christliche Lehre behauptete, Jesus allein reicht, sah er das eben jetzt als direkten Angriff gegen Gott und gegen sein Volk, weshalb er eben, als er noch ungläubig war, Gottes Gemeinde auch verfolgte. Und so meinte er, Gott wirklich mit vollem Eifer und Hingabe nachzufolgen. Oder das tat er auch, nur halt in falscher Weise. Dann sagt er noch zum Schluss, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Er hatte das Gesetz also wirklich so eingehalten, dass ihm nichts vorgeworfen werden konnte. Und er redet hier nicht darüber, dass er sündlos war. Aber soweit man es menschlich gesehen von außen beurteilen konnte, lebte er wirklich streng nach dem Gesetz Gottes. Also wie schon gesagt, ich habe betont, aus menschlicher Perspektive, wir wissen natürlich, dass Gott da einen ganz anderen Maßstab hat. Aber all das zusammengenommen, mit all dem macht Paulus deutlich, wenn es jemanden gibt, der sich wirklich auf seine eigenen Errungenschaften etwas einbilden kann, dann bin ich es doch, ihr seht es doch hier. Menschlich gesehen war Paulus eben der perfekte Jude, dann müsste er doch wirklich zum Volk Gottes gehören. Aber wie wir es schon gesehen haben, all das zählt nicht. Denn nur diejenigen gehören zu Gott, die eben nicht auf ihre Abstammung und ihre eigenen Errungenschaften setzen, sondern die verstehen, ich brauche Christus, ich brauche Gott, den Heiligen Geist. Es sind diejenigen, die sich von Gott abhängig machen und damit eben in dieser richtigen Beziehung zu Gott stehen. So will ich zum Abschluss auch noch auf uns zurückkommen und diese Wahrheiten, die Paulus hier beschreibt, auch nochmal auf uns zu übertragen in unsere Situation. Und zuerst, ja, es sind nicht mehr viele Kinder da, aber ich will die Kinder ansprechen, vor allem die Kinder, deren Eltern Christen sind und deren Eltern an Jesus glauben. Für dich reicht es nicht, wenn deine Eltern gläubig sind. Nur weil sie ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben, heißt es nicht, dass auch du das automatisch tust oder das für dich automatisch gilt. Nur weil sie zu Gott gehören, heißt es nicht, dass du automatisch auch dazugehörst. Wenn du dich hier an diesem Punkt einfach nur auf deine Eltern verlässt, sozusagen auf deine Abstammung, dann vertraust du auch nur auf Fleisch, also auf Menschen. Aber auch du musst allein auf Christus vertrauen und an ihn glauben, nur dann wirst du gerettet und gehörst zu Gottes Volk. Weiter denke ich, dass es vor allem in Deutschland und vielleicht auch hier im Raum einige gibt, die als Säuglinge getauft wurden und damit meinen, dass sie doch Christen sind. Also wir sehen es heute auch, viele Eltern lassen ihre Kinder noch taufen, ihre Säuglinge, ohne überhaupt irgendetwas mit dem Glauben an Christus zu tun zu haben oder in irgendeiner Weise etwas mit Gott zu tun haben. Sie vertrauen darauf, ja, das ist ja schon das Richtige und wir wollen schon irgendwie auch den Segen Gottes haben. Aber auch da muss man sagen, auch die Taufe macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Die Taufe errettet dich nicht aus deinen Sünden. Du kannst dich nicht auf deine Taufe verlassen. Es ist ein äußeres Zeichen. Diese Taufe wird dein Herz nicht reinmachen. Genauso wenig wie die äußere Beschneidung unser Herz verändert, genauso wenig kann auch die Taufe unser Herz verändern. Wir brauchen den Heiligen Geist Gottes, um das zu tun. Durch ihn müssen wir neu gemacht, wiedergeboren werden. Erst dann gehören wir wirklich zu Gott. Und dann sollen wir uns schon auch taufen lassen, um unseren Glauben an Christus zu bestätigen. Wir haben es auch vor ein paar Wochen hier gesehen, aber es ist eben nicht umgekehrt. Nicht die Taufe rettet dich, sondern du bezeugst, dass du gerettet bist in der Taufe. Und so wird auch hier wieder deutlich, wir müssen uns auf Christus verlassen und nicht auf das, was wir selbst tun können, zum Beispiel in der Taufe. Und weiter ist es, denke ich, auch bei uns immer wieder doch noch ein verbreitetes Phänomen, dass Menschen an Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen. Und nur dann. Und da ist die Frage, was erhofft man sich dadurch? Meinst du, wenn du das tust, dadurch gut zu sein und Gott zu gefallen? Das reicht nicht. Denn wenn du dich auf diese Gottesdienstbesuche verlässt, dann verlässt du dich ja wieder einfach nur auf das, was du selbst tust. Da denkst du vielleicht, ja, Gott findet mich schon gut, ich gehe mal ab und zu in die Kirche, aber dann vertraust du eben auf das, was du getan hast. Aber wir haben es gesehen, nur durch den Heiligen Geist können wir wirklich tun, was Gott gefällt. Ich will aber auch diejenigen ansprechen hier, die wirklich zur Gemeinde gehören, die wirklich den Heiligen Geist haben und sich in Christus rühmen. Paulus warnt hier ja die Christen. Er redet nicht so sehr über Ungläubige, er warnt hier die Christen, dass sie sich nicht ablenken lassen sollen von Christus, um auf ihr Fleisch zu vertrauen. Diese Warnung haben wir sehr stark eben auch in Galater 3 vorhin schon gelesen. Da ist es noch ausdrücklicher. Aber warum warnt er die Christen? Ist es nicht auch bei uns immer wieder so, dass wir hier immer wieder zurückfallen? Meinen wir nicht auch oft durch das, was wir tun, gut zu sein? Vielleicht auch vor allem, wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann meinen wir, ja, ich bin jeden Sonntag hier, ich komme jeden Mittwoch zur Gebetsstunde, ich lese auch jeden Tag mehrere Stunden der Bibel und bete. Ich muss doch wirklich gut sein, ich bin gut und besser als die anderen. Aber wenn wir so denken, setzen wir dann nicht auch unser Vertrauen auf unsere eigenen Errungenschaften, auf unsere eigenen Werke. Dabei ist es doch, wenn wir das tun, es muss ja nicht, oder es ist nichts Falsches, all das zu tun, aber wir müssen doch erkennen, dass der Heilige Geist das alles in uns wirkt. Es liegt nicht an uns, dass wir so toll sind. Es liegt an ihm, wenn wir all diese Dinge tun, weil er uns die Kraft gibt. Und Gott hat uns erlöst, dass wir ihn rühmen und nicht uns selbst. Wenn wir aber uns selbst einfach nur auf die Schulter klopfen und denken, ich bin einfach so gut, dann widersetzen wir uns hier Gott, weil dann nicht Gott die Ehre bekommt, sondern wir selber. Und so müssen wir aufpassen, auch als Christen, als wahre Christen, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen. Und wie sieht es dann zum Beispiel aus, wenn wir mal sündigen? Geraten wir dann nicht oft in Zweifel? Dann denken wir, oh, ich bin doch nicht so gut, wie ich dachte. Bestimmt verwirft Gott mich jetzt auch und mag mich nicht mehr. Vielleicht bin ich ja auch gar nicht sein Kind, weil ich eben noch so sündige. Aber auch wenn wir in dieser Weise so denken, vertrauen wir auch da nicht einfach nur auf uns selbst, wenn wir denken, dass Gott uns nur annimmt, wenn wir nicht sündigen. Aber wenn es so wäre, dann hätte Christus uns ja nichts gebracht. Deshalb, nur durch Christus sind wir angenehm gemacht vor Gott. Nur durch Christus kann Gott uns annehmen, weil Christus unsere Gerechtigkeit ist. Und so sei dir gesagt, egal was du tust, jede Sünde hat Jesus am Kreuz getragen, dafür bezahlt. Dadurch bist du gerecht. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt einfach leben sollen, wie wir wollen. Nein, Gott wirkt ja durch seinen Geist in uns, dass wir das eben nicht tun, sondern dass wir nach seinem Willen leben. Aber auch das macht uns eben nicht gut genug vor Gott. Genauso wie unsere eigenen Werke und Taten vor unserer Rettung uns nicht gerecht gemacht haben, genauso machen sie uns ja auch nach unserer Errettung nicht gerecht. So sollten wir als Erlöste Gottes, die wirklich zu Gott gehören, uns genauso davor hüten, weiter auf uns selbst zu vertrauen, sollten uns in Christus rühmen und in ihm allein freuen, wie wir es gehört haben am Anfang. Und so stelle ich jetzt ganz zum Schluss nochmal diese Frage: Gehörst du wirklich zum wahren Volk Gottes? Wenn das, was Paulus hier über die wahre Beschneidung sagt, auf dich zutrifft, dann kannst du diese Frage mit Ja beantworten. Und lass dir nicht einreden, dass du noch irgendwas tun musst. Gott hat alles getan und so kannst du, wenn du hier mit Ja beantwortest, Gott alle Ehre geben. Du kannst dich in Christus freuen und du darfst in seiner Kraft ein Leben zu seiner Ehre leben. Wenn du aber all das gehört hast und doch irgendwie unsicher geworden bist und denkst, wahrscheinlich gehöre ich nicht dazu, dann möchte ich dir sagen, lass es nicht einfach so stehen. Geh nicht einfach nach Hause. Du kannst hier mit den Gläubigen reden, kannst auch mit Gott im Gebet darüber reden. Aber wenn du diesen Wunsch hast, zu Gott zu gehören, dann ist auch heute in Jesus die Möglichkeit dafür da. Denn Gott sagt dir in seinem Wort, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Amen.